Verheiratete Männer verdienen durchschnittlich $18.000 pro Jahr mehr als ihre ledige Kollegen. 18.000, das ist echt nicht wenig.
Viele Ehen sind ja doch relativ stabil und da ist einfach auch nicht so viel Konfliktfeld, nicht so viel Auseinandersetzung. Da wächst ein Kind irgendwie in gewisser Weise auch geborgener auf. Mhm. Ne? Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Geliebtes Leben. Alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Markus und Susanne Mockler und wir brennen dafür, dich für deine Paarbeziehung zu ermutigen, Ehen zu stärken. Ach, heute habe ich mich so gefreut. Heute habe ich einen Mann gesprochen, der erzählte mir, ja, seit einiger Zeit hört er unseren Podcast und zwar immer dienstagabends mit seiner Frau und sie reden anschließend darüber. Ist das nicht cool?
Das wäre ja schon fast das Wort der Woche gewesen.
Na, das ist, was wir wollten, Markus. Das ist, was wir erreichen wollten, ja. Dass die Menschen wirklich gestärkt werden für ihre Beziehung und dass es euch da draußen wirklich bewegt und ihr etwas damit auch macht, mit dem, was wir euch hier bieten. Heute haben wir ein Thema, das finden wir mega spannend, weil es einfach zeigt, wie wertvoll Ehe ist und dass Ehe eigentlich auch noch einen Wert über eure eigene Beziehung hinaus hat. Und Markus, du hast ein spannendes Buch gelesen.
Genau, ich habe ein Buch gelesen und das Buch macht deutlich, ich sage gleich ein paar Details dazu, dass Ehe eine riesige Reichweite hat, wie sie in die Gesellschaft hineinwirkt. Auf so vielen Gebieten, es ist kolossal, ob es um Wohlstand geht, um Gesundheit, um Bildung, um Sicherheit, Kriminalität, Drogenmissbrauch und so weiter. All das hängt irgendwie irgendwo auch mit der Ehe zusammen.
Bahnbrechend, was Brad Wilcox, der Soziologe, der amerikanische, eben rausgefunden hat mit einer Studie, die er gemacht hat. Er hat eine Metastudie gemacht, hat 7 wirklich große amerikanische Studien ausgewertet und einfach geguckt, was haben die miteinander gemeinsam, was kann man als Quintessenz daraus ziehen, was über Ehen ausgesagt werden kann. Und
genau, vor einem Jahr etwa oder vor einem starken Jahr hat er das Buch veröffentlicht, gibt es glaube ich nur auf Englisch, heißt Get Married, also heiratet. Und darin beschreibt er dann also viele Zahlen, die er aus diesen Studien herausgenommen hat, herausgefiltert hat unter der speziellen Fragestellung, was bringt die Ehe für den Einzelnen, für die Familie, also auch für die Kinder und für eine Gemeinschaft und die Gesellschaft insgesamt. Und es ist so der Hammer, was da an Zahlen zusammenkam. Wir werden euch da gleich einiges präsentieren, müssen aber, damit es nicht falsch verstanden wird, vielleicht am Anfang einen Disclaimer machen zu der Frage, was bedeutet eigentlich Statistik?
Ja, Statistik ist natürlich immer, eine ganze untersuchte Gruppe wird angeschaut und dann werden Durchschnitte errechnet. Das heißt natürlich nicht, dass das, was dann nachher am Ende rauskommt, die Aussage für jeden Einzelnen gilt, aber es gilt eben für die überwiegende Mehrzahl oder für die Mehrzahl der Befragten. Was natürlich dazu führen kann, dass du vielleicht sagst, ja, ihr sagt hier, Ehepaare sind die oder Verheiratete sind die glücklicheren Menschen, ich bin aber gerade gar nicht glücklich. Oder Verheiratete sind wohlständig, ich bin aber gerade gar nicht reich.
Ja.
Also trotzdem gilt diese Aussage, dass die Mehrheit der Befragten eben das angekreuzt oder ausgesagt hat in der Befragung. Und das macht natürlich schon total viel aus, weil so arbeitet eigentlich die ganze Politik, Sozialwirtschaft, Sozialwesen arbeitet auf der Grundlage von Studien und die Auswertungen werden zugrunde gelegt für Wirtschaftsprogramme, für Sozialprogramme, für gesellschaftliche Entwicklung.
Sogar die Medizin, denn auch die merken bei einem Medikament, bei 80% funktioniert es, aber bei 20% nicht, dann ist der andere nicht falsch. Aber das ist halt die Wirkweise. Und deswegen zum Disclaimer noch dazu, wenn wir jetzt das statistische hohe Lied auf die Ehe singen, dann wollen wir damit keine anderen Lebensformen abwerten. Das kommt leider oft ganz schnell rüber und das ist nicht unsere Absicht. Es gibt großartige Alleinerziehende, es gibt Leute, die haben sich für einen ganz anderen Lebensstil entschieden und machen das super, und es gibt Verheiratete, die machen es richtig schlecht. Das ist ja auch ein Grund, warum es unseren Podcast gibt, für die, die es schlecht machen, dass sie vielleicht Anregungen kriegen, wie es besser geht. Also keine Abwertung, sondern nur mal dem nachgehen, was für Auswirkungen hat die Ehe auf den Einzelnen und das Umfeld. Das ist der Punkt.
Genau, und man kann eben schon sehen an dem Titel, den er dann gewählt hat für seine Studie. Das Buch heißt Get Married, Heiratet. Er sieht natürlich einen Riesenvorteil für Ehe und sagt, eigentlich müsste man jedem raten zu heiraten, weil er damit statistisch die höhere Wahrscheinlichkeit hat, ein glücklicher, zufriedener, wirtschaftlich gesunder Mensch zu werden und so weiter. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, Markus. Komm, erzähl mal, du von den Auswertungen, was ist dir ins Auge gesprungen?
Wohlstand. Also das ist total spannend. Ja, noch dieser einmal, aber dann machen wir wirklich los. Es ist eine US-Studie, Susanne hat es gesagt. Wir wissen nicht, ob alle Zahlen 1:1 auf Deutschland übertragbar sind. Wir glauben, sehr viele sind übertragbar und alles, was wir aus früheren Jahren wissen, bestätigt zumindest die Tendenz. Also US-Zahlen. Verheiratete Männer verdienen durchschnittlich $18,000 pro Jahr mehr als ihre ledige Kollegen. 18.000, das ist echt nicht wenig. Das wären wie viel? 1.500 im Monat. Und es gibt dann noch so einen richtigen Vermögenssprung bei verheirateten Paaren, so in ihren 50er Jahren. Die haben im Median ein 10-mal höheres Nettovermögen als Singles. Also das ist schon unglaublich stark. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe.
Ja, das ist doch irgendwie klar, wenn man sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen will und man hat eben diese verlässliche Grundlage, man hat diese Zusage des anderen, ich will bei dir bleiben, da lohnt sich's ja viel mehr zu investieren, ne? Wir sehen das ja auch, dass Verheiratete viel eher auch zusammen ein Haus kaufen oder eine Wohnung, dass man eher sich was gemeinsam anschafft, etwas anlegt für die Zukunft. Da kommt es sicher her. Vielleicht auch, dass man zu zweit einen Blick drauf hat, sich vielleicht auch gegenseitig ein Stück weit motiviert, auch was zu sparen.
Ja, und das ist ja eine Auswirkung. Ich meine, wir freuen uns dann, wenn es uns finanziell gut geht. Aber das hat ja auch eine gesellschaftliche Auswirkung. Das heißt, die Verheirateten liegen viel weniger dem Staat auf der Tasche. Die brauchen weniger Ressourcen von außen, weil sie selber Ressourcen sich erarbeitet und miteinander investiert haben. Das ist natürlich ein großer Nutzen. Und wir sehen ja auch, wie viel finanzielle Probleme es gibt, wenn es zur Scheidung kommt oder wenn Leute gar nicht so in die Puschen kommen, um ein gemeinsames Vermögen aufzubauen.
Ja, man sieht da eben im Durchschnitt tatsächlich auch eine höhere Produktivität bei Verheirateten, also dass die weniger Fehlzeiten haben durch Krankheit, dass sie mehr investieren auch in ihre Berufstätigkeit, in ihre Karriere. Das ist eigentlich spannend.
Ja, das ist wirklich spannend. Also von daher, wer ein gutes Vermögen aufbauen will, sollte heiraten.
Und hat er auch Vorteile für kommende Generationen gefunden, für die Kinder?
Für die Kinder auf jeden Fall auch. Das ist eigentlich, finde ich, noch frappierender, weil wir heute so in dieser Zeit von Patchwork, Alleinerziehend, Regenbogen, was es alles gibt, und das alles so tun, als ob das genauso gut funktionieren kann. Und im Einzelfall kann es super gut funktionieren. Das ist nicht das Thema. Statistisch funktioniert es viel schlechter. Also zum Beispiel hat Wilcox rausgefunden, wer einen höheren College-Abschluss in den USA macht, 57% der Kinder, die den machen, stammen aus verheirateten Familien, aus sozusagen intakten Familien. Die erreichen den College-Abschluss nur 21% aus Familien, in denen keine leiblichen verheirateten Eltern mit ihren Kindern zusammenleben. Das ist signifikant, das ist nicht nur irgendein Zufall, sondern da merkt man, diese Stabilität der Paarbeziehung tut den Kindern richtig gut und hilft ihnen auch, schulische Leistung zu bringen.
Und da gibt es eben auch noch zum Thema, wie finanziell abgesichert wachsen die Kinder auf. Das ist eigentlich, das leuchtet jedem ein, dass das in alleinerziehenden Familien zum Beispiel viel schwieriger ist, den Kindern dann solides Polster zu bieten. Die kraxeln eigentlich oft am Armutsrisiko, während die Kinder das in stabilen Ehen ist tatsächlich auch das finanzielle Polster stabiler.
Ja, und das gibt es eben in Zahlen. Die Kinder in Singlehaushalten haben ein 5-mal höheres Risiko in den USA, in Armut zu leben. Aber diese Zahlen kennen wir auch aus Deutschland, dass es mit Kindern immer ein Armutsrisiko ist und dass dann halt Alleinerziehende wirklich sehr, sehr zu kämpfen haben. Und diese Verknüpfung ist dann auch nochmal, finde ich, deutlich. Die müssen dann oft natürlich berufstätig sein, damit sie leben können. Das heißt, sie haben weniger Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, sind ja dann oft auch sehr angestrengt, haben ein wirklich stressiges Leben. Und dann so gut zu unterstützen, komm, wir machen zusammen Hausaufgaben oder sonstige Sachen, ist möglich, aber ist einfach viel anstrengender und viel schwieriger. Und da gibt es ja auch noch ergänzende Studien dazu, was die Gesundheit von Kindern anbetrifft, dass sie also insgesamt gesünder sind. Das ist auch ein Vorteil, der offenbar innerhalb der Ehe entsteht.
Ja, genau. Also gerade bei der emotionalen Entwicklung, das leuchtet eigentlich auch ein, dass Paare in einer Ehebeziehung, wobei da würde man wahrscheinlich unterscheiden müssen zwischen einer heilen Ehe und einer, die wirklich auch so im Zerbruch lebt. Aber viele Ehen sind ja doch relativ stabil und da ist einfach auch nicht so viel Konfliktfeld, nicht so viel Auseinandersetzung. Da wächst ein Kind irgendwie in gewisser Weise auch geborgener auf, ne? Ja.
Aber als ich die Zahlen las, dachte ich auch, man muss es vielleicht doch auch ein bisschen wertschätzen. Es gibt ja schon einige Paare, die sagen, also meine Ehe ist nicht toll, wir bleiben halt zusammen wegen der Kinder. Und das ist nicht das, was wir als Ideal der Ehe sehen, aber tapfer finde ich das schon. Und ich glaube, da hat auch manches Kind davon profitiert, dass die Eltern sich so ein bisschen, ich sag mal, durchgebissen haben, weil sie den Kindern doch ein solides, stabiles Zuhause bieten wollten. Und das hat den Kindern genutzt.
Ja, an der Stelle muss ich aber auch einen kleinen Einschub machen und einfach, weiß nicht, ob Alleinerziehende hier zuhören, aber ich habe so wunderbare Alleinerziehende erlebt, die sich so wirklich fantastisch durchkämpfen und die natürlich auch zu Recht einfordern. Mensch, wir kriegen echt auch zu wenig Unterstützung, sowohl von intakten Familien als auch vom Staat. Und da sehe ich auch eine Chance, dass die gesunden Familien, das habe ich auch gesehen, dass die auch ein Stück wie ein Auffangnetz sein können für solche Menschen, die eben alleinerziehend sind. Das kann man ja aus unterschiedlichsten Gründen sein. Aber auch da kann eben so eine intakte Familie auch mit ein Zuhause bieten oder ein Auffangnetz sein. Vielleicht fühlt sich da auch jemand von euch angesprochen und sagt, ja, wir wollen da auch mal die Augen offen halten und gucken, wo sind die Singles oder wo sind auch die Alleinerziehenden in unserem Umfeld, denen es vielleicht gut täte, wenn wir für sie da sind.
Ja. Aber das ist doch eigentlich der Hammer und ich höre da nie was dazu. Wir reden jetzt über die Bildungsmisere in Deutschland. Wir beide wohnen in Baden-Württemberg. Unser Land hat sich systematisch nach unten gearbeitet bei allen PISA und sonstigen Studien. Wir waren mal unter den ersten drei, sind jetzt, glaube ich, Mittelfeld in Deutschland. Und wenn du über besseren Bildungserfolg von Kindern sprichst, wer redet darüber, dass er sagt, wir brauchen besser gebildete Kinder, wir müssen Ehen stärken. Ja, Markus, auf die Idee kommt doch keiner.
Markus, auf die Idee würde man vielleicht schon kommen, aber man traut sich das nicht mehr zu sagen. Na, das klingt zu konservativ.
Das klingt zu konservativ und gleichzeitig sind die Zahlen so eindeutig, dass wir meinen, an das Thema müsste man eigentlich auch mal politisch rangehen.
Ja, ich glaube, da wird jetzt auch, da gehen jetzt manchen auch die Augen auf. Ja,
das wäre natürlich
den
gut.
Eindruck habe ich.
Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, den ich auch wirklich spannend finde. Wilcox hat die Zahlen auch mal angeguckt über Leute, die im Gefängnis sitzen. Also in den USA sitzen natürlich viel mehr Leute im Gefängnis als bei uns. Sie haben ein etwas seltsames System von Justiz und so weiter. Aber man guckt sich die Biografien derer an, die im Gefängnis sitzen und sieht, der Teil der Leute, die aus dysfunktionalen Familien kommt, aus kaputten Familien, ist exorbitant hoch. Die allerwenigsten, die in Haft sind, kommen aus intakten Familien. Das heißt, dieses Zerrüttete, dieses Instabile legt sich auch auf die Seelen sozusagen der Kinder nieder und für manche, natürlich bei weitem nicht für alle, aber für mehr als aus intakten Familien bedeutet es, dass sie irgendwo in Kriminalität abrutschen. Auch ein Riesenthema, wieder für die Gesellschaft zu sagen, starke Ehen senken die Kriminalitätsrate.
Ja, absolut. Und auch ein Aufruf, was dafür zu tun, dass Ehen stark werden und stark bleiben. Ne? Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Öffentliche Gesundheit und Lebenserwartung haben wir als nächsten Stichpunkt.
Lebenserwartung.
Da auch was? Lebenserwartung. Da habe ich auch Studien zugelesen.
Ja.
Aber immer die, also tatsächlich ist es, ich weiß, dass verheiratete Männer viel gesünder sind als nicht verheiratete.
Ja, das weiß ich auch, weil ich mit dir verheiratet bin. Viel gesünder. Also komm, es gibt da die Zahl, verheiratete Männer in den USA leben durchschnittlich fast 9 Jahre länger als Unverheiratete.
Oh,
9 Jahre!
Wow.
Es ist doch unfassbar, oder?
Ja, ja. Ich habe gesehen, es gibt auch weniger Suizide, weniger Tode aus Verzweiflung bei verheirateten Menschen.
Ja, die Quote ist halb so hoch wie bei anderen.
Oh.
Und es spricht eben wieder für psychische Gesundheit, also körperliche Gesundheit, seelische Gesundheit. Und
ja,
das ist natürlich wirklich, also auch wieder ein ganz klares Zeichen, wie sehr wir auf eine verlässliche Gemeinschaft angewiesen sind und wie sehr sie uns nutzt.
Ja.
Dass sie uns stabiler macht und uns lebenstüchtig macht.
Ja, ich habe übrigens auch schon gelesen, dass auch die Frauen gesünder sind, die verheiratet sind. Aber bei uns Frauen macht es nicht ganz so einen großen Unterschied. Ich glaube, wir können auch so einfach wirklich gut für uns sorgen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen mehr Beziehungen pflegen.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also da müsste man vielleicht auch noch mal genauer hingucken. Aber auf jeden Fall ist es nicht 9% mehr als nicht Verheiratete. Aber auf jeden Fall, sie sind die gesünderen Menschen, die Verheirateten. Und ganz krass hat man es auch gesehen in der Covid-Zeit. Was hat er da auch schon Zahlen genannt?
Da hat er Zahlen genannt, aber die fand ich jetzt wieder ein bisschen verständlicher. Also die Verheirateten fühlten sich während der Pandemie weniger einsam als die Unverheirateten.
Mhm.
Verheiratete 33%, Unverheiratete 52%. Aber das liegt fast in der Natur der Sache, wenn du zusammenlebst.
Ja, wobei in der Pandemie konnte man das eben besonders gut untersuchen. Aber das gilt doch, muss doch überhaupt gelten, dass man weniger Einsamkeit hat. Und Einsamkeit macht ja krank. Das
genau.
macht wirklich depressiv oder fördert auch andere psychische Störungen. Und klar, wenn man einander hat, ich meine, manche macht auch ihre Ehe krank, das wissen wir auch, deshalb plädieren wir immer so dafür, was für die Ehe zu tun. Aber tatsächlich, es ist schön, jemanden zu haben, nicht allein zu sein, wenn man nach Hause kommt. Jemanden zu haben, der nach einem guckt, der auch mal nachfragt. Mensch, lass mal nach dir schauen, du, ich mache mir Sorgen um dich. Verheiratete kochen miteinander, haben gesünderes Essen und all das, das spielt mit rein.
Immer rein statistisch. Und
oder gehen auch öfter mal vielleicht zusammen spazieren oder solche Sachen, ja.
Und deswegen, Leute, die ihr unverheiratet zuhört, heiratet, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Alle 10 Jahre heißt es und 5 Jahre sind jetzt schon rum seit dem Beginn von Covid. Also, ja, es ist ein bisschen ein Spaß, aber der ernste Hintergrund ist tatsächlich, dass selbst wenn deine Ehe schwierig ist, mach dir bewusst, dein Leben alleine wäre statistisch gesehen noch viel schwieriger. Und deswegen lohnt es sich so, in eine gute Ehe zu investieren, anstatt zu sagen, ach, das ist mir zu anstrengend, ich gebe jetzt auf oder sonst irgendwas.
Mhm.
Sondern vielleicht doch nochmal einen Schritt zu gehen und nochmal was zu tun.
Ich glaube, zum Thema Sozialwesen und Nachbarschaften hat er auch noch was gesagt, ne?
Ja, und das finde ich auch spannend, weil man ja so manchmal den Eindruck hat, Paare, die sind dann verliebt und die genügen einander, freuen sich an ihrem Familienleben und verlieren ein bisschen einen Blick für das Draußen. Er konnte nachweisen, dass verheiratete Paare soziale Netzwerke fördern, dass sie sich sozial engagieren, dass sie in der Unterstützungsarbeit eigentlich sehr gut sind. Das ist für uns immer so ein Zeichen für 1+1 ist dann nicht 2, sondern ist dann wirklich auch mal mehr, weil andere Leute davon profitieren, dass hier 2 Menschen sind, die sind stabil, die haben Kräfte, die haben Ressourcen und können sie anderen zur Verfügung stellen. Und das tun Verheiratete statistisch auch häufiger.
Ja, und Genau, also wir haben manchmal wirklich den Eindruck, Paare, denen das auch so am Herzen liegt, die sagen, Mensch, wir wollen das auch wirklich, ich sage immer, die Liebe Jesu ausstrahlen. Mhm. Ne? Also wir wollen wirklich auch dieser Gesellschaft dienen als Paar. Das macht halt so einen riesen Unterschied. Und da habt ihr halt als Paar ein Riesenpotenzial auch, dass Menschen als verheiratetes Paar mit dieser Sicherheit auch. Und ich fand mal interessant, eine englische Studie, die wir vor vielen Jahren gelesen haben, wo der Autor der Studie gesagt hat, ja, aber es ist nicht nur, also die Statistik ist so relevant und so signifikant, dass es nicht nur irgendwie, also... es muss irgendwie was Besonderes an der Ehe sein, dass sie so heilsam ist und so gut.
Ja, das fand ich total bewegend. Einer von der London School of Economics, der das gesagt hat, und das hat uns damals schon sehr beschäftigt. Also Wilcox ist jetzt auch nur die neueste und vielleicht die umfassendste Studie. Es gibt aus den letzten 25 Jahren da mehrere Publikationen, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich fasse mal so zusammen, ich sage es mal medizinisch. Die Ehe ist sozial betrachtet ein Universaltherapeutikum und ein Universalprophylaktikum. Also beugt Krisen und negative Entwicklung vor, und da, wo sie da ist, hilft die Ehe eher, das dann wieder gesund zu machen, zu bereinigen, in Ordnung zu bringen. Und darüber wissen wir in unserer Gesellschaft viel zu wenig, und darüber wird in der Politik zu wenig nachgedacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da die Talsohle schon erreicht haben, weil eben die Gefahr besteht, so wie wir es anfangs gesagt haben, wenn du das eine pusht, dann sagen die anderen, wo bleiben wir und sind wir schlechter und sind wir nichts wert. Und das alles ist damit nicht gemeint. Aber wer die gesellschaftlichen Probleme grundlegend anpacken möchte, kommt an der Stärkung von Ehen nicht vorbei.
Genau, Ehe ist einfach genial. Und wollen wir den Spieß noch umdrehen und nochmal gucken, was können wir aus diesen Studien vielleicht auch für uns persönlich, für unsere Ehebeziehung nochmal lernen? Weil wir haben ja gesagt, statistisch sind es die meisten, die glücklicher sind, die reicher sind, die heileren Kinder haben und so. Aber was kannst du daraus für dich persönlich nochmal lernen? Und das ist eine Pflege der emotionalen Unterstützung. Schaut, dass ihr füreinander da seid. Stärkt es noch. Also wenn ihr schon wisst, es ist gut, dass wir einander haben, dass wir Ehepaar sind, dann arbeitet noch dran, dass ihr einander wirklich das spüren lässt. Ich stehe hinter dir. Ich bin für dich da. Ich möchte für dich einstehen und mit dir zusammen was aufbauen. Ne? So.
Ja, ja, genau. Und das Verstärken, das finde ich eigentlich ein super Ansatz. Da ist schon was da, allein aufgrund der Tatsache, dass ihr euch verliebt habt und geheiratet habt. Aber das kann man jetzt noch ein bisschen pushen. Man kann sich auch gemeinsame Ziele setzen. Also zum Beispiel finanzielle Ziele, wo man das mit dem Wohlstand auf eine gute, jetzt nicht eine gierige oder Geiz ist geil Mentalitätsweise vorwärts bringt, sondern sagt, wir wollen uns da was aufbauen. Wir wollen vielleicht, wenn wir Kinder haben, ein Erbe hinterlassen. Das können sinnvolle Ziele sein, aber auch sonst auch persönliche, familiäre Ziele, dass man nicht nur so in den Tag hineinlebt, sondern sagt, wir sind jetzt schon zwei, wir können auch miteinander mehr erreichen, als jeder von uns alleine erreichen könnte.
Ja, auch gesundheitlich könnte man sich Ziele setzen. Das sehe ich übrigens ganz viele Paare, die das machen, die zum Beispiel sind wir zusammen joggen gegangen. Oder ich habe Paare getroffen, die haben gesagt, wir probieren gerade gemeinsam das Intervallfasten aus. Oder wir essen morgens immer ein gesundes Müsli zusammen oder solche Dinge. Also, dass man sagt, wir wollen auch bewusst was für unsere Gesundheit tun, auch uns gegenseitig ermutigen oder darauf hinweisen, wenn wir uns Sorgen machen oder so. Also nicht im Sinne von Druck machen, sondern einfach sagen, komm, jetzt gehen wir zusammen zur Impfung oder komm, jetzt gehen wir zusammen zur Vorsorgeuntersuchung und solche Sachen.
Und was wir ja mal in einer anderen Folge angesprochen haben, ihr könnt euch auch im Glauben gemeinsam stärken. Also, dass nicht nur jeder für sich glaubt, sondern dass ihr da im Austausch seid, vielleicht sogar im gemeinsamen Gebet, wofür wir sehr werben, weil das eine sehr heilsame Praxis ist. Und da kann man sich wirklich auch nochmal vorwärts bringen. Und das ist aus unserer Sicht eine völlig vernachlässigte Ressource von Ehepaaren. Also wenn euch das Thema interessiert, schaut euch unbedingt diese Folge zum gemeinsamen Glauben an, denn da könnt ihr nochmal einen Schub erleben für eure eheliche Gemeinschaft.
Genau, wenn du gerade beim gemeinsamen Glauben bist, eben auch so das Engagement für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, kann man auch ganz bewusst pushen, kann man sagen, ja, wir wollen nicht nur füreinander da sein und einander genügen. Ich habe es vorher schon angedeutet, ihr könntet zum Beispiel auch für so eine alleinerziehende Familie oder für einen Single-Haushalt noch da sein und einfach mit Verantwortung übernehmen oder sagen, Mensch, wir laden immer wieder Menschen ein, die es vielleicht auch nicht so schön haben wie wir. Ja. Oder die sich freuen auch über Gemeinschaft und einfach auch sagen, wo könnten wir uns noch engagieren in irgendeinem wohltätigen Verein oder sonst wo, weil wir diese Manpower haben gemeinsam.
Ja. Euer Ehehaus kann ein Haus des Friedens sein. Wir werben auch dafür, dass wir Konflikte lösen. Also es lassen sich nicht alle Konflikte lösen, aber dass man mit den Differenzen, die man hat, die ja auch viele gute Seiten hat, dass man unterschiedlich ist, dass man damit zu leben lernt und auch in dieser Unterschiedlichkeit ja, vorbildlich miteinander umgeht. Wir denken, das ist auch wichtig, zum Beispiel für Kinder zu sehen, wie Eltern durchaus mal Konflikte haben, aber Versöhnung leben, Versöhnung praktizieren. Und das kann man auch noch pushen und nicht sagen, jetzt haben wir halt den Streit und daran ändere ich jetzt auch nichts, soll doch die, soll doch der, sondern dass man da richtig proaktiv rangeht und sagt, ich möchte diesen Streit befrieden.
Ja. Wir finden, dass diese Studienergebnisse eigentlich zeigen, wie wichtig es wäre, dass ein Staat, dass eine Gemeinschaft investiert in gute Ehen und sagt, wir wollen alles tun, um unsere Ehen zu stärken. Aber für euch persönlich kann das heißen, investiert auch ihr, dass eure Ehe gestärkt wird und hält, weil sie für euch einfach der beste Prädiktor für Lebensglück und Gesundheit ist. Und das heißt, nehmt auch Angebote wahr, die man euch vielleicht so anbietet. Wir haben in der Marriage Week zum Beispiel jedes Jahr vom 7. bis 14. Februar Angebote für Ehepaare, aber auch über das ganze Jahr gibt es Ehekurse, Angebote. Guckt mal in eurer Familienbildungsstätte oder einfach im Internet, schaut auf unserer Seite. Wir haben Seminare, die wir anbieten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich als Paar wirklich auch zu bilden in Kommunikation, die Liebe zu vertiefen, und diese Angebote sollte man nutzen.
Genau. Also, der Schluss ist, wenn ihr die Ehe bis vor einer halben Stunde als ein Ding nur zwischen euch betrachtet habt, dann habt ihr jetzt gesehen, nee, das ist was wirklich ganz, ganz breite Wirkungen hat. Insbesondere für Kinder, wenn ihr welche habt, aber auch sonst für die Gesellschaft. Stabilität tut einer Gesellschaft gut. Und nützt ihr, das ist also wirklich, ich rede schamlos von der Nützlichkeit der Ehe für die Gesellschaft. Und von daher ist es toll, wenn ihr eine gesunde Ehe führt. Das ist ein Baustein für eine blühende und eine sichere und eine gesunde Gesellschaft. Und damit tut ihr für alle was. Deine Ehe nutzt allen.
Ach, und wir wünschen dir so sehr, dass du einfach in deiner Ehe auch aufblühen darfst und dass du auch nicht verzagst oder aufgibst, sondern sagst, Mensch, das macht mir Mut, auch nochmal in meine Ehe zu investieren. Markus, wir haben jedes Mal ein Wow der Woche. Hast du ein passendes zu unserem Thema
gefunden? Ja, und da muss ich jetzt aber kurz zu meinem Computer greifen und hoffe, dass da nichts schief geht, geräuschtechnisch. Okay. Wir haben ja in der Welt die katholische Kirche einen neuen Papst, und der hat sich sehr früh vor 45.000 Leuten bei einem Festgottesdienst über die Ehe geäußert, hat also gesagt, die Ehe sei ein Zeichen des Friedens und die Welt von heute brauche den Bund der Ehe, Zitat, um die Liebe Gottes zu erkennen und anzunehmen und um mit seiner einigenden und versöhnenden Kraft jene Mächte zu überwinden, die Beziehungen und Gesellschaften zersetzen. Und da sehen wir natürlich eine klare Brücke zu Wilcox, der mit Zahlen zeigen kann, dass es negative Kräfte gibt, die durch gute Ehen eingedämmt werden. Ja. Und von daher freue ich mich sehr, dass sich ein Papst, Klammer auf, der ja gar nicht verheiratet ist, Klammer zu, sich so positiv und leidenschaftlich und so früh in seiner Amtszeit pro Ehe geäußert hat. Das finde ich sehr schön.
Ja, und weißt du was, Markus? Ich glaube, wir bleiben am Ball. Wir machen weiter mit unserem Einsatz für gesunde Ehen und wollen weiter Leute ermutigen, weil wir sind sowas von überzeugt von...
Da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lighten your load. Get moving, don't miss the beat.